Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Ob die Lage im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine oder die neuesten Entwicklungen beim Klimawandel, sind oft die negativen Schlagzeilen, die derzeit überwiegen. Und so ist es kein Wunder, dass viele von uns eher skeptisch in die Zukunft schauen. Hinzu kommen viele persönliche Herausforderungen, die jeder von uns in seinem Leben bewerkstelligen muss. Dazu gehören auch Rückschläge und Niederlagen, mit denen wir alle klarkommen müssen. Wie gehen Sie mit all den negativen Schlagzeilen und persönlichen Herausforderungen um? Schauen Sie dennoch mit Zuversicht in die Zukunft? Oder kennen Sie das Gefühl von Resignation, von Rückzug, weil man zumindest an den großen Dingen der Welt nichts ändern kann? Wir haben heute zwei Gäste eingeladen in der Lebenszeit, die für mehr Zuversicht eintreten, die dafür plädieren, sich von den derzeitigen Zuständen in der Welt nicht überwältigen zu lassen und die sich auch dafür aussprechen, sich weiterhin einzubringen, sich zu engagieren, zumindest in dem Teil unseres Umfeldes, den wir alle mit beeinflussen können. Der Glaube an eine gute Zukunft. Brauchen wir mehr Zuversicht? Was ist Ihre Meinung dazu? Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schalten, dann haben wir auch die Möglichkeit, Sie dazu zu schalten. Darum ist es richtig, mit in die Sendung auch hineinzunehmen. Meine Gäste heute Morgen in Berlin grüße ich Dr. Gabriele von Arnim. Frau von Arnim, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Journalistin, Schriftstellerin und Autorin des Buches Liebe Enkel und die Kunst der Zuversicht. Und mit dabei in der Runde ist Professor Volker Busch, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik in Regensburg. Er ist Autor des Buches Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Professor Busch, guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen aus Regensburg.
Frau von Arnim, Sie haben ein Buch geschrieben, ein ganzes Buch über das Thema Zuversicht. Sind Sie denn auch ein zuversichtlicher Mensch?
Ich glaube, dann hätte ich das Buch vielleicht nicht geschrieben.
Okay.
Es ist sicherlich auch eine Selbstermahnung und Selbstmotivierung, die mich dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben. Und ursprünglich sollte es tatsächlich heißen Zuversicht. Und dann habe ich angefangen zu lesen und nachzudenken und habe den Verleger angerufen und habe gesagt, wissen Sie was, wir nennen es um. Wir nennen es die Kunst der Zuversicht. Denn ich glaube, Zuversicht ist etwas, was wir brauchen, aber was wir auch üben müssen. Weil es kommt ja nicht jedem ganz natürlich, dass er morgens aufwacht, die Nachrichten liest und trotzdem zuversichtlich bleibt. Ich jedenfalls muss mich jeden Tag wieder einüben in die Zuversicht.
Wie sieht es denn aus? Sie haben gerade schon die Lage in der Welt angesprochen, werden wir gleich noch ausführlich drüber reden. Auf der anderen Seite natürlich auch das persönliche Leben, auch mit Herausforderungen immer wieder auch natürlich auch versehen. Fällt es Ihnen in einem der beiden Bereiche leichter oder ist beides gleich schwer, das persönliche Leben und der Blick auf die Welt?
Ach, das kann ich gar nicht gewichten und kann ich gar nicht vergleichen, weil das ja auf zwei ganz verschiedenen Ebenen stattfindet. Und ich versuche immer, das Weltelend nicht so in mein persönliches Leben hineinzulassen, dass es mich wirklich niederzieht, weil ich dann ja keine Kraft mehr habe für diese eigenen Schwierigkeiten und Schwierigkeiten von Freunden und Krankheiten. Und man hat ja vieles, um das man sich bei anderen und bei sich selbst eigentlich immer wieder kümmern muss. Also für mich sind das wirklich Bereiche, die ich versuche zu trennen, was natürlich nicht immer gelingt, weil da ich morgens mit den Nachrichten anfange, ich kann irgendwie nicht anders, dann sitze ich da und muss mich erst einmal wieder fangen und muss mich beruhigen. Neulich hat mich jemand gefragt, how do you stay sane? Also wie bleibst du irgendwie bei Sinnen? Und dann kann ich nur sagen, im Sommer ist es leichter, da gehe ich in den See und schwimme.
Professor Busch, Sie haben kein ganzes Buch über das Thema Zuversicht geschrieben, aber zumindest ein ganzes Kapitel dem Begriff Zuversicht auch gewidmet. Ja. Sind Sie ein zuversichtlicher Mensch? Würden Sie das von sich behaupten?
Streng genommen müssten wir meine Frau fragen und meine Freunde. Ich glaube aber ja. Ich komme ja aus dem Rheinland. Da sind wir sehr, sehr positiv gestimmt, was das Leben anbelangt.
Also die rheinische Mentalität hilft möglicherweise ein bisschen.
Zumindest die Fröhlichkeit. Mhm. Aber was ich ganz schön fand, was meine liebe Kollegin gerade schon gesagt hat, ich würde den Faden gern aufgreifen, fand ich einen ganz, ganz tollen und wichtigen Gedanken. Zuversicht ist nichts, was wir irgendwo von heute auf gleich sozusagen bekommen, was uns zufliegt. Wir können es auch nicht bei einem Online-Store bestellen oder irgendwo herunterladen, sondern wir müssen es erzeugen, wir müssen es entwickeln. Und die derzeitigen Weltverhältnisse laden uns geradezu dazu ein. Vielleicht war es in den letzten 20, 30 Jahren zuvor kollektiv gar nicht so von großer Bedeutung. Aber jetzt ist es das geworden, und sich mit dem Thema zu beschäftigen, halte ich für sehr, sehr wichtig, weil wir doch sozusagen in einer Zeit vieler Krisen leben, und zu entdecken, wie man Zuversicht fördern kann. Das ist doch etwas, wo ich auch als Arzt merke, da kann ich so therapeutisch ein bisschen die Hand reichen. Das hilft Menschen.
Frau von Arnim, wenn ich Ihr Buch aufschlage und die ersten Zeilen lese, dann klingt das so wie meine Moderation, die ich eben begonnen habe. Fast überall, wo man hinschaut, ist es zum Fürchten. Und dann nennen Sie Klimakriege, Millionen von Flüchtenden, und das geht auch immer so weiter. Und Sie sagen, dass die Menschen eben auch ein Stück müde und ratlos auch sind. Ist es nicht nachvollziehbar, dass man gerade in diesen Zeiten, Busch hat es ja auch angesprochen, nicht zuversichtlich ist, sondern eher ein bisschen pessimistisch in die Welt auch hineinschaut?
Ja, natürlich. Und gerade deswegen, das hat ja Herr Busch auch gerade wunderbarerweise gesagt, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Zuversicht üben und dass wir Möglichkeiten finden, wo wir die Zuversicht auch anwenden können und wo wir uns anhaken können, sozusagen andocken können. Weil es gibt ja so viele wunderbare Entwicklungen, die man viel zu selten hört, aber an denen man sich erfreuen kann und auf die man auch seine Hoffnung und seine Zuversicht setzen kann. Und gerade weil alles so schlimm ist, denke ich, ist die Zuversicht so ein wichtiges Thema, weil es nimmt einem den Lebensmut, wenn man nicht zuversichtlich ist, wenn man nur anschaut, was alles passiert. Und ich meine, Sie sehen ja überall, die Depressionserkrankungen bei 15- bis 17-Jährigen nehmen gewaltig zu. Und Zuversicht, es nimmt sozusagen auch den Lebensmut. Und ich fand so wunderbar, was Tim Walz jetzt gesagt hat, der Vizepräsidentkandidat von Kamala Harris, der gesagt hat, thank you for bringing back the joy. Und das war so ein wichtiger Satz. Vielen Dank, dass Sie die Freude zurückgebracht haben in den Wahlkampf, in die Politik, in die Partei. Und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir sicher nachher noch reden werden, aber dass das auch wirklich ganz wichtig ist. Und ich habe deswegen auch dem Buch ein kleines Gedicht, Buch ist übrigens ein Büchlein, das ist wirklich ein ganz kleines, schmales Bändchen, ein Gedicht von Mascha Kalecko vorausgeschickt, das heißt, die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Und das ist ein Gedicht, was ich immer wieder mir selbst vorsage und auch hoffentlich die Enkel gelesen haben.
Herr Busch, ich bleibe noch mal bei diesen ganzen Herausforderungen, die auch gerade Frau von Arnim noch mal auch angesprochen hat. Ist es nicht ein Stück normal? Nun ist natürlich schwierig, einen Psychiater zu fragen, was ist normal, aber ist es nicht ein Stück normal, dass ungewisse Zeiten und auch Negativmeldungen einfach für Angst, für Pessimismus und auch für ein Stück Mutlosigkeit sorgen?
Ja, das ist völlig normal. Und das ist in gewisser Weise bis zu einer gewissen Dosis auch nicht schlimm. Unsicherheit hat nicht nur Negatives, sondern auch Positives. Unsicherheit signalisiert uns, es passiert da draußen etwas Neues. Und Hirnstudien zeigen uns sehr schön, dass Menschen, die sich etwas verunsichert fühlen, gleichzeitig in einen Entwicklungs- und Entdeckungsmodus geraten, um es mal so zu sagen. Das heißt, die Sinnesorgane werden geschärft, unsere Zentren im Gehirn werden hochgefahren, die für Kreativität oder Lösungsfindung zuständig sind. Auch unser Gedächtnis verbessert sich. Also kurzum, viele Dinge verbessern sich in einem Zustand der Verunsicherung. Das mag auf einen ersten Blick emotional zunächst kein schönes Gefühl sein, und das braucht auch nicht oder sollte auch nicht anhalten. Aber prinzipiell bedeutet, unsicher zu sein, vorsichtig zu werden, wachsam, aufmerksam zu werden und dann im besten Fall ins Handeln zu kommen. Wir brauchen also keine Angst haben vor der Unsicherheit, sondern wir sollten sie eigentlich klug nutzen. Das wäre ein sinnvoller Umgang damit.
Aber ist das nicht etwas, was wir auch verloren haben, was verloren gegangen ist? Dadurch,
ganz
dass
sicher.
Wir jahrzehntelang im Frieden gelebt haben und immer gedacht haben, es geht so weiter. Viele Leute gedacht haben, Demokratie ist ein Zustand. Tatsächlich ist Demokratie ein Prozess, an dem man sich beteiligen muss.
Ja.
Und so weiter und so fort. Haben wir nicht einfach genau das verlernt, mit Unsicherheit umzugehen und die Kreativität zu benutzen, die Sie gerade erwähnt haben?
Ja, ich glaube, das ist genauso. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe in dem Buch Kopf hoch in dem ersten Kapitel darüber geschrieben, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine Illusion von Pseudosicherheit um uns herum entwickelt haben, weil das Gefühl zunächst mal natürlich auch sehr schön ist, sich sicher zu fühlen. Aber gleichzeitig schult es uns eben nicht in dem Umgang mit der Ungewissheit der Welt. Und jetzt, wo wir politisch und wirtschaftlich, gesellschaftlich eine Zeit erleben, wo viele Dinge einfach nicht mehr gewiss sind und vielleicht auch auf absehbare Weise ungewiss bleiben, fällt uns dieses Verhalten ein bisschen auf die Füße und wir müssen erst wieder lernen, mit kalkulierten Wagnissen, kleinen Risiken und auch mit dem Gefühl, dass wir heute noch nicht in allen Details wissen, was morgen ist, erst lernen müssen, wieder mit umzugehen.
Aber wie würden Sie als Wissenschaftler sozusagen sagen, wie geht man mit Ungewissheit um? Wie kann ich lernen, Entscheidungen zu treffen in Ungewissheit? Weil darum geht es ja letztlich auch
richtig.
In unserem privaten Leben, persönlichen Leben.
Genau,
dass wir
das
immer
kann man
warten
sehr gut.
auf die Gewissheit, dass wir sagen, ah ja, dann entscheide ich mich, aber.
Genau, ja, ist richtig. Haben Sie gut beschrieben. Und das Schöne ist, dass man das sehr gut beantworten kann. Tatsächlich können wir genau das lernen. Man spricht in der Fachsprache von einem sogenannten Ungewissheitstoleranztraining.
Das ist
typisch deutscher, etwas sperriger Begriff. Möchte um Entschuldigung bitten, aber er heißt so. Also er beschreibt ganz einfach, dass wir im Alltag immer wieder kleine Risiken bewusst eingehen und uns also in Situationen von Ungewissheit begeben. Ich kann gleich gerne ein paar Beispiele nennen.
Unbedingt, ja.
Und wenn wir das tun und die Erfahrung machen, dass es vielleicht nicht immer, aber in den allermeisten Fällen gut ausgeht, weil wir Fähigkeiten haben, diese Probleme zu lösen, weil uns jemand unterstützend unter die Arme greift und so weiter und uns abends dieses Feedback geben, Mensch, war gar nicht so schlimm, hat was bewirkt, hat was gebracht, war schön, dann lernen wir über die Zeit toleranter zu werden mit Ungewissheit. Und Studien zeigen uns, dass je öfter man das im Alltag macht, desto leichter fällt es uns, in ungewissen Situationen zu bestehen und sie auszuhalten.
Also das Wort habe ich mir jetzt aufgeschrieben, warten Sie.
Ja. Ungewissheitstoleranztraining.
Aber können Sie tatsächlich ein Beispiel geben?
Das
finde ich spannend.
Ja. Wir können beispielsweise durch Kleinigkeiten im Alltag lernen, uns in Ungewissheit hineinzugeben. Wichtig ist, dass es uns immer etwas nervös macht, dass es uns etwas kitzelt, dass wir Komfortzonen verlassen. Beispiel wäre, dass wir mit Rollerblades zur Arbeit fahren. Beispiel wäre, dass wir sozusagen in einem exotischen Restaurant eine Speise essen, von der wir noch nie gehört haben. Das sind Kleinigkeiten, dass wir in einem Buchladen ein Buch kaufen über Literatur, die uns überhaupt nichts sagt und das lesen. Dass wir überraschend in den Kinofilm gehen, von dem wir nichts wissen. Dass wir, wenn wir mit dem Camper losfahren, abends noch nicht wissen, wo wir übernachten, weil wir keinen Stellplatz auf einem Campingplatz gebucht haben.
Und dann so weiter. Durchaus positive Erfahrungen machen.
Richtig. Also entscheidend ist, es sollen banale und kleine Alltagserfahrung sein. Das ist der entscheidende Punkt, weil wir die leichter erreichen und trotzdem kitzelt es unsere, es bringt uns ein bisschen aus der Komfortzone. Wir neigen dann dazu zu sagen, weiß ich nicht genau, ich nehme doch lieber das, was ich immer nehme und ich lese das, was ich immer lese und lass uns doch einen Campingstellplatz vorher buchen und so weiter. Und das muss man aushalten und sich reingeben und im Nachhinein die Erfahrung machen und sich selbst auch entsprechend das Feedback geben. Mensch, das war toll, es hat geklappt, wir haben das irgendwie gewuppt.
Ein bisschen haben wir das doch gelernt während der Pandemie, oder? Das war doch eine richtige Übungsphase für uns.
Ganz
wir haben
genau.
unentwegt Verabredungen
ganz
getroffen,
genau.
die wir wieder absagen mussten. Haben gesagt, vielleicht fahre ich nächstes Wochenende weg. Dann ging es doch nicht, weil entweder hatten die Enkel Corona oder ich selbst oder sonst irgendwas. Und das hatten wir ja alle, diese Situation, unentwegt.
Und gleichzeitig, also, Frau von Arnim, hat uns das natürlich auch, wenn ich an Corona denke, auch sehr angestrengt. Natürlich auch diese Ungewissheit.
Beides.
Deswegen die Frage, Professor Busch, in dem Moment, wo ich diese Unsicherheiten in meinem Alltag in Kleinigkeiten übe, komme ich dann mit diesen großen Unsicherheiten, Putin und die Frage Angriff auf die NATO, Gazastreifen, Klimawandel, komme ich damit dann am Ende auch besser klar?
Also die Wissenschaft zeigt uns ein klares Ja, denn wir sehen, dass Menschen, die, ich benutze jetzt nochmal einen schrecklichen Begriff, diesmal Englisch, bitte um Verzeihung, die Micro-Changes, also Mikroveränderungen im Alltag üben, sich mit Makroveränderungen im Leben leichter tun. Und zwar, weil sie die Erfahrung machen, wenn die Dinge anders kommen als geplant oder sogar ohne Plan ereignen, kann ich mir in den meisten Fällen irgendwie helfen. Das ist so ziemlich diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Das ist aus psychologischer Sicht das größte Geschenk, was wir Menschen in ein Vertrauen in sich schenken können. Das können wir schon als Eltern für unsere Kinder, das können Lehrer für ihre Schüler, Unternehmer für ihre Mitarbeiter und letztendlich auch Ärzte oder Ärztinnen für ihre Patienten.
Frau von Arnim, Sie haben Ihr Buch genannt Liebe Enkel oder die Kunst der Zuversicht. Wenn wir auf die junge Generation schauen, Sie haben es eben auch, glaube ich, meine ich schon angesprochen, dann führen diese Unsicherheiten ja dazu, dass die junge Generation sehr, sehr pessimistisch ist. So pessimistisch wie nie gibt es eine Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Andere sprechen davon, dass die junge Erwachsene, Jugendliche noch nie so unglücklich waren, wie das heute der Fall ist. Sehen Sie vor allen Dingen die Gefahr bei der Jugend, dass sie die Zuversicht verliert oder vielleicht auch gar nicht bisher auch erlernen konnte und gelernt hat?
Ja, das ist ja das, was wir eben schon gesagt haben. Dadurch, dass wir jahrzehntelang in dieser scheinbaren Gewissheit gelebt haben, die sich nun als wahrlich Nicht-Gewissheit herausstellt, ist natürlich, haben wir es nicht geübt und haben wir es auch den Jungen nicht beigebracht. Also da wir selber nicht herausgefordert waren, haben wir den Jungen auch diese kleinen Übungen, die Herr Busch gerade genannt hat, natürlich nicht mitgegeben. Und das erweist sich sicher als großer Fehler, wobei ich glaube, dass bei dieser Depressionsgeschichte ist nicht nur das Weltelend schuld, sondern es sind sicherlich auch die sozialen Medien, weil ich meine, wenn man auch die Einsamkeitsstudien sich anschaut, sind es ja nicht nur die Alten, die einsam sind, was man eigentlich immer denken würde. Also die alten Witwen wie ich, dass die sozusagen einsam herumsitzen, sondern es sind auch die Jungen, die einsam sind. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man Hunderte oder Tausende von Followern und Freunden hat auf Facebook. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber trotzdem letztlich allein und einsam in seinem Kämmerchen sitzt. Ich glaube, also Herr Busch wird da besser und mehr wissen als ich, aber das ist genau, glaube ich, eine Entwicklung, die ganz schlecht ist. Und deswegen sage ich immer oder finde es ganz wichtig, immer für alle Generationen, ehrlich gesagt, kleine Kreise bilden, reden miteinander, zuhören, sich sehen. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist, dass man diese Kommunikation, nein, ich nenne es jetzt Gespräch, das andere ist mir zu abstrakt, das Gespräch aufrechterhalten.
Am Telefon ist, und ich glaube, ich kann Sie schon mit hinzunehmen, Claudia Meindl. Frau Meindl, ich grüße Sie, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben uns angerufen zum Thema Zuversicht. 00800 4464 4464, wenn Sie das auch kostenfrei tun wollen. Frau Meindl, wie schauen Sie in die Welt? Eher zuversichtlich in die Zukunft oder doch ein bisschen pessimistisch?
Ich schaue grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. Ich denke, die Welt hat sich gut entwickelt eigentlich in den letzten Jahrhunderten, wenn man sich anguckt, was Hunger, Armut oder Sonstiges betrifft. Wir haben natürlich momentan Probleme, mit denen man umgehen muss. Aber ich glaube, damit kann man auch umgehen. Und es ist ja nicht so, dass uns versprochen wurde, dass immer alles friedlich und gut und wunderbar ist, sondern man muss ja ein bisschen was machen, damit das auch besser wird. Und ich sehe ja, dass viel passiert. Und auch wenn es manchmal nach unten geht, so dem Anschein nach, muss man sagen, es entwickelt sich ja auch viel sehr Gutes.
Wir haben eben über die junge Generation gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt Sie zu dieser jungen Generation haben. Sehen Sie da doch eher einen Pessimismus, eher Unsicherheit? Einsamkeit haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen. Oder sehen Sie auch viel Aufbruch und vielleicht auch Zuversicht auch bei den Jungen?
Also ich sehe schon Aufbruch, aber was ich so rätselhaft finde, ist, dass mit den Rückschlägen, die da sind oder mit den Problemen, die da sind, dass man nicht aktiv oder sehr wenig, habe ich manchmal das Gefühl, aktiv dagegen macht. Ne? Also es wird, bei mir entsteht der Eindruck, es wird gesagt, ja, aber ich möchte doch ein schönes, friedliches Leben haben, aber ja, da muss ich aber selber schon auch viel machen und da muss ich mich auch ändern und da muss ich auch überlegen, wie kann ich denn wieder was verbessern?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was Sie da gerade genannt haben, das Handeln und das selber etwas tun. Es gibt ja dieses wunderbare Zitat von John Byers, die gesagt hat, Action is the antidote to despair. Also Aktion ist sozusagen das Gegengift zur Verzweiflung und irgendwie zu handeln und sich selbst einzubringen und zu begreifen, dass man selbst gestalten nicht nur muss, sondern auch darf. Denn das ist ja etwas, was auch Energie freisetzt und das ist ja etwas, was sozusagen Zuversicht auch möglich macht, wenn ich selber etwas tue und im kleinsten Kreis vielleicht irgendetwas sogar bewirken kann, irgendwo ein bisschen Kraft abgeben kann. Und wenn das verloren geht, das ist natürlich keine gute Idee. Also das, was Sie Selbstwirksamkeit nennen, das wird oft einfach zu hoch aufgehängt. Ich glaube, wir müssen viel kleiner denken. Wir müssen in viel kleineren Kreisen denken. Wir müssen einfach sagen, wir sollten. Will ich mir immer abgewöhnen zu sagen, wir müssen. Also wir sollten vielleicht tatsächlich sagen, es ist dieser ganz kleine Umkreis. Es ist die Familie, die Kollegen, die Freunde, die Nachbarn. Es ist der Kioskbesitzer, an dem ich meine Zeitung hole, mit dem ich ein Schwätzchen halte morgen. Diese ganz kleinen Dinge, die einfach irgendwo eine Verbundenheit auch herstellen können und die ich dann selber gestalten kann. Ich glaube, diese eigene Gestaltungskraft ist wichtig.
Ich glaube, also ich bin vor 2 Jahren Witwe geworden und das ging recht plötzlich und wir waren sehr aufeinander bezogen. Und da habe ich das auch gemerkt, auch zum Stichwort Einsamkeit. Ich kann nicht darauf warten, dass die Leute auf mich zukommen und mich da irgendwie rausholen, sondern ich muss auf die Leute zugehen und muss sagen, meine Lebensumstände haben sich geändert und ich werde jetzt eben anders im Kontakt sein. Und dann bauen sich auch neue Freundschaften auf. Aber da muss man selber erst mal aktiv werden. Die Leute machen, stelle ich fest, sind sehr offen für viele Dinge, aber man muss halt mal aktiv auf sie zugehen.
Frau Meindl, wir haben noch eine knappe Minute. Denken Sie, dass dieses Aktivwerden nur geht, wenn man auch ein Stück Zuversicht in sich trägt?
Ja, man muss natürlich das Gefühl haben, was ich jetzt mache, das wird wahrscheinlich auch gut gehen. Und da wird was Gutes rauskommen und die Änderung wird positiv sein.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Erstmal herzlichen Dank, Frau Meindl, die aus Erfurt uns angerufen hat. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden über unser Thema. Der Glaube an eine gute Zukunft. Brauchen wir mehr Zuversicht? Und Sie können gerne anrufen, können sich gerne beteiligen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 44644464, 00800 44644464, oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de, und wir werden sicherlich auch mal nach den Nachrichten den historischen Blick auch noch einmal aufnehmen müssen, mit Blick auf die alte Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Sehr viel Aufbruch, sehr viel Zuversicht. Wie schaut diese Generation auf das Heute?
Ich glaube, ich habe so einen Grundoptimismus oder so eine Grundzuversicht. Und diese Zuversicht, glaube ich, das ist irgendwie schon, wenn auch vielleicht mit Schrammen und heftigen Macken, aber irgendwie doch durchs Ziel gehen wird. Ja, die habe ich tatsächlich. Und ich glaube, das hilft, dass man versucht, Schwierigkeiten und Hindernisse und Hürden so gut es geht anzugehen und versucht zu überwinden. Und das wird nicht immer klappen. Und das Scheitern gehört eben dazu. Aber auch, dass man trotz einem Scheitern, wenn es in welcher Form auch immer, dann eben die Kraft findet und die Zuversicht weiterzugehen. Ich glaube, das ist für mich dann Hoffnung.
Ja, vielleicht haben Sie die Stimme erkannt. Ingo Zamperoni war das in der NDR-Hörfunk-Reihe Gott und die Welt. Der Tagesthemen-Moderator beendet ja jede Ausgabe, die er selber moderiert, mit den Worten: Bleiben Sie zuversichtlich. Und wenn man das Gespräch dem weiter zuhört, dann bekommt man mit, dass Ingo Zamperoni auch diese Zuversicht stark auch mit seinem Glauben auch verbindet. Und dazu, Herr Busch, haben wir auch durchaus auch Hörermeldungen auch bekommen, die sagen: Mein christlicher Glaube ermöglicht mir einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Menschen, die glauben, haben eher die Chance, Zuversicht in ihr Leben zu lassen. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Ich würde ganz kurz, wenn Sie erlauben, noch zu dem bisher gesagten Einsatz erwähnen, weil die Nachrichten dazwischen waren. Ich glaube, wir machen den Fehler, dass wir immer glauben, Zuversicht müsse zuerst da sein, bevor ich ins Handeln komme. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die auf das Mindset so unglaublich viel Wert legt. Und das ist einfach aus behavioraler Sicht falsch. Denn Zuversicht erzeugt sich häufig auch im Ergebnisprozess einer Handlung. Wenn ich merke, ich bin auf dem richtigen Weg und habe das getan, was in meiner Macht stand, auch in kleinen Schritten. Wenn ich in meiner Therapie mit Menschen einen Weg gehe, vielleicht bei einer Tumorerkrankung, und wir stellen zusammen einen Plan auf und bewegen uns in die richtige Richtung und machen den ersten Schritt und der war erfolgreich, dann erzeugt das Zuversicht. Mhm. Also Zuversicht ist nicht eine Vorausbedingung, sondern kann auch das Ergebnis sein eines Handlungsprozesses.
Aber Herr Busch, das ist ja das, was im Kleinen möglich sind. Aber dieser Pessimismus, den viele Menschen ja in sich tragen, der betrifft ja einen Bereich, den wir nicht in irgendeiner Form beeinflussen können. Also wenn ich an Herrn Putin denke und die Frage, wie bekommen wir den Krieg in der Ukraine, wie bekommen wir den beendet, wenn man an den Gazastreifen, an Nahost und so weiter denkt, da haben wir persönlich ja mit unserem kleinen Leben letztlich gar keinen Einfluss daraus.
Das
da ist
anderes.
Ja Ohnmacht, da sind wir ja. Ohnmacht und daraus auch in dort Zuversicht zu entwickeln, wo man selber am Ende gar nichts mitgestalten kann, ist das schwieriger?
Ich nehme vielleicht ein noch besseres Beispiel, wo der Einzelne noch stärker sozusagen in Verantwortung ist. Nehmen wir die Klimadiskussion, die Möglichkeit, die ökologischen Aspekte um sich herum selbst mitzugestalten. Da sehen wir, dass Klimaängste, die ja aus guten Gründen durchaus in Teilen der Bevölkerung bestehen, dann am besten bewältigt werden, wenn jeder sich auf das konzentriert, was er tun kann. Also wir nennen das Fokus auf das Mögliche. Also klassischer Possibilismus wäre das, ja. Und wenn und diese kleinen Effekte, dass jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, wie man so schön umgangssprachlich sagt, guckt, was kann ich tun, um das Klima positiv zu beeinflussen, dann ergänzen sich diese Effekte, Aggregation genannt in der Psychologie, und in der Gesamtheit vieler kleiner Effekte entsteht dann ein großer Effekt. Umgekehrt, wenn wir uns stattdessen zu sehr auf ein viel zu weit entferntes Ziel konzentrieren, was ich persönlich einzeln gar nicht beeinflussen kann, beispielsweise, dass ich zum Schließen des Ozonlochs entscheidenden Beitrag leisten muss, dann verzweifle ich. Wenn ich aber weiß, ich trage nur einen kleinen Teil bei, aber mein Nachbar, mein Freund, mein Partner auch, wir alle, und wir nutzen diesen Effekt der Aggregation, dann entsteht ein Effekt, der kollektiv auch eine große Auswirkung hat.
Also das heißt, Ukraine-Krieg, es war wichtig, dass Menschen gesagt haben, wir schicken Hilfspakete in die Ukraine, wir nehmen Ukrainerinnen und Ukrainer auf bei uns in Deutschland und dadurch auch wieder ins Handeln dann letztlich auch zu kommen.
Richtig. Und es ist richtig, dass all die Schritte, die damit verbunden ist, auch getan werden. Dass wir die Hand reichen, dass wir spenden, dass wir vielleicht andere Dinge diskutieren politisch, die vorher nicht diskutiert worden wären, dass wir all das, was da passiert, nutzen, um in kleinen Schritten das zu tun, was geht.
Frau von Arnim, das heißt natürlich nicht, dass wir den Krieg beenden, sondern das heißt nur, dass wir versuchen, ein bisschen zu helfen, auch da eine Zukunft möglich zu machen. Entschuldigung, Sie wollten gerade was fragen.
Frau von Arnim, genau. Ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses Stichwort Glauben, weil wir dazu auch doch auch Mails auch bekommen haben. Ingo Zamperoni, hilft Frau von Arnim, glauben, zuversichtlicher auf die Welt zu schauen? Was würden Sie sagen?
Ich glaube ja. Ich beneide immer Menschen, die glauben können. Ich beneide Menschen, die irgendwie an Gottes gute Schöpfung glauben und sagen, das, was wir im Moment erleben, kann nur ein Zwischenstadium sein. Möge es so sein. Ich bin immer, wie gesagt, immer nicht erstaunt, sondern beglückt, wenn ich Menschen treffe, die wirklich so geborgen sind in ihrem Glauben, dass sie sich nicht in ihrer so ganz in ihrem Innersten entmutigen lassen, weil sie ja wissen, Gott wird seine schützende Hand über der Welt halten. Das sehe ich nicht immer ganz so. Ich finde es toll. Also ich habe einmal gehört, wie ein Mann, der schweren Krebs hatte, sagte, ich gebe meine Angst an Gott ab. Das wüsste ich auch gerne, wie das geht. Also das täte ich auch gerne.
Ich würde da gerne was ergänzen.
Bitte.
Also ich finde das einen ganz zentralen Punkt. Sehr gerne. In der Bibel ist nirgendwo von Zuversicht die Rede, sondern immer nur über Hoffnung. Und das ist genau, wir sind am genau entscheidenden Punkt zwischen diesen beiden Dingen. Die werden oft sprachlich in einen Eimer geschüttet und umgerührt. Aber Hoffnung ist nicht Zuversicht. Hoffnung, das, was der Glaube durchaus bewirken kann, bezieht sich meist auf Dinge, die ich nur bedingt beeinflussen kann und die in weiter Ferne liegen. Ich hoffe auf ein Leben nach dem Tod. Ich hoffe darauf, dass ich 100 Jahre alt werde. Ich hoffe, dass mein Partner immer bei mir bleibt, dass ich nie an Krebs erkranke und so weiter. Hoffnung ist was Schönes und Wunderbares und ich will das gar nicht kritisieren. Aber im Leben helfen tut die Zuversicht. Die Zuversicht, der Begriff kommt aus dem Mitteldeutschen Zuversicht. Das heißt übersetzt, ich konzentriere mich auf das, was sichtbar ist, Zuversicht, was ich unmittelbar vor mir sehen kann, also auf den nächsten Schritt. Und das müssen gar nicht weit entfernte Punkte in der Zukunft sein. Ich weiß nicht, was die Zukunft in 50 Jahren bringt, aber ich konzentriere mich auf das, auf den nächsten Schritt. Und das gibt Menschen die Kraft und den Mut.
Herr Busch, muss ich sofort das Zitat von Ernst Bloch da natürlich hineinwerfen in unsere Diskussion. Denn der macht diese wunderbare Unterscheidung zwischen Hoffnung und Zuversicht. spricht und sagt, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin. Es liegt im Wesen der Hoffnung, enttäuscht werden zu können. Sonst wäre sie ja Zuversicht.
Ganz genau, sehr schön.
Es ist ein wunderbares Zitat und das ist genau das, weil Zuversicht ist eine innere Haltung. Zuversicht ist ein innerer Kompass. Das ist etwas anderes als Hoffnung.
Wenn man in die Wörterbücher schaut, Frau von Arnim, Herr Busch, dann findet man unter Zuversicht festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft.
Auf die, die man selbst beeinflussen kann, den nächsten Schritt. Also beispielsweise, ich sag's nochmal, ich hoffe auf ein Leben nach dem Tod, aber ich bin zuversichtlich, dass ich die Prüfung nächste Woche schaffe. Das ist der Unterschied, ja. Zuversicht ist ein viel näheres, also man vergleicht der Zukunft gern mit dem Nebel. Stellen wir uns vor, wir stehen in einem Wald voller Nebel und wir können nicht 10 Meter weit gucken. Wir hoffen, dass wir irgendwie den Weg nach Hause finden, aber dieser Punkt liegt weit im Nebel, wir können ihn nicht sehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil den nächsten Schritt kann ich sehen und danach mache ich den nächsten. Das ist der entscheidende Unterschied.
Annette Tiergarten ist jetzt am Telefon und die wollen wir natürlich auch mit in die Runde hineinnehmen. Frau Tiergarten, ja, guten Morgen, hallo, grüße Sie.
Morgen.
Welcher Aspekt ist Ihnen wichtig zum Thema Zuversicht?
Ich hatte Ihren Titel gelesen und mir kam sofort der Gedanke, dass wir nicht den Glauben an eine gute Zukunft brauchen, sondern vor allem den Willen. Und wenn man das jetzt, was eben gesagt wurde, es geht ja auch in die Richtung, also selbst in der Bibel, also ich meine, geht jetzt sehr weit, aber Jesus, wenn der nicht gewollt hätte und anders gehandelt hätte, wäre wahrscheinlich auch da kein Umbruch gekommen miteinander. Ja, also ich finde, wir müssen einfach irgendwie erkennen, wer eine gute Zukunft haben möchte, der muss halt auch selber was dafür tun.
Also
und
sie
kann
gestalten.
Nicht erwarten, dass es sich von alleine fügt, sondern eine bessere Zukunft, also ob das jetzt bei Frauenrechten ist oder Demokratie oder so, wurde halt oft von engagierten Menschen in irgendeiner Form entweder erarbeitet, erstritten oder sogar erkämpft. Und so eine Bequemlichkeit, dass man sich zurücklehnt und denkt, na, das wird schon von alleine und wir warten mal schön konservativ ab und es bleibt, soll alles so bleiben, wie es ist. Das führt halt oft dazu, dass man wieder zurückfällt in alte Muster, die nicht immer gut sein müssen, kann ich jetzt mal sagen.
Frau Tiergarten, ja. Ich habe ja vor den Nachrichten gesagt, wir müssen auch vielleicht mal ein bisschen den Blick in die Geschichte hineinwenden. Und wenn man da auf die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges schaut, die Menschen, die damals natürlich sehr, sehr jung waren, die sagen uns heute, wir haben sehr, sehr viel Schlimmes erlebt, aber wir hatten diesen Willen, etwas verändern zu wollen, aufzubrechen, anzupacken, diesen wirtschaftlichen Aufschwung, Deutschland wieder neu aufzubauen und zu gestalten. Ich gebe das erstmal, Frau von Arnim, an Sie und dann gerne auch an Herrn Busch weiter. Fehlt uns dieser Gestaltungswille heute, auch wenn wir nach Corona und mit Blick auf die Welt durchaus ja auch negative Erfahrungen auch machen? Natürlich, klar. Dann gerne, Frau Tiergarten, Sie gerne zuerst.
Also ich meine, damals, wenn es einem so schlecht geht, ist es halt einfach, einen Willen zu haben, was zu machen, zu verbessern. Ich glaube, also zumindest hier in Deutschland geht es vielen Menschen einfach so gut, dass es sehr einfach ist zu sagen, ich möchte einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, also man muss ja mal gucken, woher man kommt. Also in dem Moment, wo man sehr wenig hat und es einem schlecht geht, dann ist der Wille, eben was zu verbessern, natürlich auch stärker ausgeprägt. Wir leben in einer Zeit, es geht uns sehr gut. Wir wissen, der Klimawandel ist ein Problem. Wir wissen, die Verschmutzung ist ein Problem. Aber damit geht es uns ja sehr gut. Und das ist, glaube ich, dann unter Umständen die Schwierigkeit, weil es geht uns eigentlich gut und wir haben eine Angst vor einer Verschlechterung. Ja, und das dann wird man träge und das ist gefährlich und macht, glaube ich, sehr unglücklich unter Umständen.
Bequemlichkeit ist natürlich ein gutes Stichwort. Man muss allerdings auch sagen, oder es geht Menschen so schlecht, dass sie einfach gar keine Kraft dazu haben, irgendwie an eine Zukunft zu glauben, weil sie kaum die Gegenwart schaffen. Aber Bequemlichkeit ist finde ich, auch ein wichtiges Stichwort, dass wir uns da nicht hineinsetzen wie in einen Lehnstuhl und irgendwie alle Möglichkeiten verdösen, die wir hätten, mitzugestalten. Ich habe einmal einen syrischen Anwalt interviewt, der in seiner Heimat gefoltert worden ist, mehrfach inhaftiert worden ist und irgendwann fliehen musste, weil er gesagt hat, die nächste Verhaftung bedeutet Tod. Und der hat für mich einen wirklich ganz entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, ich wünsche mir nicht eine bessere Zukunft, sondern ich tue alles, damit es eine bessere Zukunft geben kann. Und ich glaube, diesen Unterschied zu machen. Also wünschen ist da ein bisschen wie hoffen und ich tue alles, um eine bessere Zukunft zu gestalten, ist eben in die Handlung kommen. Und genau wie Herr Busch vorhin gesagt hat, das fand ich sehr schön, dass Sie das nochmal betont haben, Zuversicht und Handlung bedingen einander oder können einander stärken. Mhm. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, auch in Ungewissheit, was wir vorhin auch schon mal kurz gesagt haben, in Ungewissheit Entscheidungen zu treffen, um dann Zuversicht zu gewinnen und die Zuversicht uns dann wieder den nächsten Schritt gehen lässt, wieder eine Entscheidung zu treffen.
Frau Tiergarten, Entschuldigung. Erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir gehen direkt weiter und jetzt zu Herrn Müller, der aus Welzheim uns angerufen hat. Herr Müller, guten Morgen erstmal Ihnen. Hallo.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Müller. Ich rufe aus Welzheim an. 65 Jahre alt, ganz kurz. Ich habe also beim Anruf gesagt, es kommt natürlich auch drauf an, wie alt man ist, auf das Lebensalter. Ein alter Mensch, der heute, sagen wir mal, mein Onkel ist 92 Jahre, ja, was soll dem noch viel passieren? Aber wenn halt ein junger Mensch sieht, was alles kaputt geht oder was an Kosten auf so einen jungen Menschen zukommen, Gebühren, Kosten, was weiß ich alles, also ich weiß nicht, wie das die Experten meinen, aber ich denke halt, es kommt auch aufs Alter drauf an.
Also dass man auch Zuversicht gewinnen kann, weil man einfach eine gewisse Gelassenheit hat und sagt,
natürlich.
Okay.
Wenn ich mir sage, ich bin jetzt wie mein Onkel, 92 Jahre alt, ja gut.
Mhm. Naja, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil man ja, ich bin 77 und habe auch nicht mehr so viel zu erwarten und vielleicht bleibt mir das tatsächlich das Schlimmste noch erspart. Ja. Aber es gibt ja Kinder und Enkel und es gibt ja Menschen der jungen Generation und das beunruhigt doch dann auch auf eine gewaltige Art und Weise.
Nun gut, also ich persönlich bin zuversichtlich, ich mache mir relativ wenig Sorgen, weil ich weiß, ich kann erstens auch wenig ändern, ich alleine und wenn man das Ganze zu dumm wird, ich gehöre zu den wenigen ohne Internet. Das heißt, und ich höre Deutschlandfunk, und wenn man das dann zu dumm wird, schalte ich das Radio ab.
Dann ist dann. Das habe ich dann, jetzt überhört, dass das Radioprogramm des Deutschlandfunk zu dumm.
Wenn man die ganze Meldungen dann, also über, wenn mich die ganze,
ja,
die ganze
das.
Meldungen ja. über, überhäufen.
Ja, wenn es zu viel wird, dann an negativen Nachrichten auch, ne? Ja. Das verstehe ich.
Ja, dieser Selbstschutz, der ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Den müssen wir wirklich, glaube ich, auch üben.
Also ich
habe irgendwie so ein Motto, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ich habe wirklich ein Motto, das ich auch geübt habe, wie die Zuversicht, die ich täglich übe. Und dieses Motto heißt, ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten. Also ich will auf das, was in der Welt passiert, nicht so reagieren, dass ich selber kaputt gehe dabei, weil das nützt niemandem. Das nützt weder irgendeiner Umgebung noch mir selber. Und auch das muss man natürlich einüben. Also ich habe Freunde, die sagen, sie müssen alles wissen darüber, was im Gazastreifen passiert. Ich mache es wie Herr Müller. Manchmal stelle ich aus, weil ich sage, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Das tut mir jetzt nicht gut. Ich muss in Portionen dann die Nachrichten an mich heranlassen.
Vielleicht müssen wir diesen Schritt einmal noch kurz zurück machen, Herr Busch, weil auch von unseren Hörerinnen und Hörern so diese Rolle der Medien, diese negativen Schlagzeilen, dieses damit überhäuft werden, das, was Herr Müller auch eben gerade auch angesprochen hat. Da gibt es doch einige, die sich auch dazu auch nochmal melden. Ich glaube, es gibt irgendeine Stelle in Ihrem Buch, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo Sie gesagt haben, okay, unsere Psyche, unsere Seele ist am Ende kein Computer, die man unentwegt füttern kann, dann auch mit negativen Meldungen.
Ja.
Heißt das, dass Abstinenz da auch das Richtige ist, zu sagen, ich mache aus, ich tue es mir mal nicht an? Herr Müller hat es ja gerade auch so formuliert.
Abstinenz finde ich keine Lösung, denn Informationen sind ja wichtig. Wenn man den Fernseher vom Balkon schmeißt und die Zeitung zerreißt, kriegt man nicht mehr mit, was in der Welt passiert, und dann kann man auch Dinge nicht verändern. Ich glaube, das ist keine sinnvolle und technisch brauchbare Lösung. Aber in der Medizin ist immer alles eine Sache der Dosis. Und wenn die Dosis zu hoch ist, dann wird es schlimm. Zu viel Negativität erdrückt uns, macht uns kleinmütig und verzagt. Und deswegen ist ein gewisser Schutz vor zu vielen negativen Informationen oder negativen Menschen, die uns umgeben, gerade in Krisen wichtig. Und ich bemerke, und das ist das Wunderschöne, wenn Menschen sich ein bisschen schützen, nur das konsumieren, was sie wirklich brauchen, was Sinn sinnvoll ist und weglassen, was ihnen nicht gut tut, kommt das Gute oft von selber zum Vorschein. Michelangelo ist ja mal gefragt worden, wie er die wundervolle Statue des David hätte erschaffen können. Und da hat er gesagt, es war eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach aus dem Marmorblock entfernt, was nicht David war. Und das ist im Prinzip die wunderschöne Botschaft. Das Gute kommt zum Vorschein, wenn wir das Negative weglassen. Und uns etwas davor zu schützen, kann in vielerlei Hinsicht uns positiver stimmen und uns die Kraft geben, nach vorne zu leben.
Aber das Schlimme ist ja, dass das Gute uns viel zu selten mitgeteilt wird.
Ja,
also
natürlich.
Ich finde wirklich, wenn wir die Medien, wenn wir das jetzt mal sagen, die Medien, also wenn ich Zeitung lese, Radio höre, ich höre viel zu selten gute Nachrichten. Es gibt zum Glück, gibt es Websites. Also einer heißt Fix the News und einer heißt Reasons to be cheerful, und es gibt von der Zeit, gibt es einmal in der Woche eine Mail, nur gute Nachrichten.
Mhm. Ja.
Und also das gibt es, und die muss man, das muss man sich zusammensuchen und muss dann die Dinge lesen, die einen wieder aufbauen, weil es gibt so unglaublich viele tolle Ideen. Neulich habe ich gerade gelesen, ich hatte keine Ahnung davon, dass in Sevilla zum Beispiel gibt es ein unterirdisches Wasserkühlsystem, das die Temperatur in der Stadt absinken lässt. Und diese ganzen Geschichten, die würde ich gerne viel öfter lesen, weil ich sie ganz wichtig finde.
Da gibt es übrigens auch mehrere Hörerinnen und die uns dazu geschrieben haben, die gesagt haben, zum Beispiel, ich denke auch in Richtung Deutschlandfunk, mein Wunsch wäre zu diesem Thema am Ende jeder Nachrichtensendung, egal welche Art, immer eine gute Nachricht zu senden.
Ein Rausschmeißer.
Genau.
Ein positiver Rausschmeißer.
Aber ist es nicht auch, so Herr Busch, ist es nicht auch die Frage im Leben, worauf richte ich meinen Scheinwerfer? Ich kann ja auch durchaus auch in dem, was manchmal auch schwierig ist, durchaus auch immer noch was Positives auch entdecken. Also
genau.
Habe ich auch die Möglichkeit, da die Scheinwerfer ein bisschen anders auszurichten?
Genau. Die Wahrnehmung des Positiven hängt nicht so sehr davon ab, wie viel Positives ereignet sich in der Welt, denn das tut es immer, sondern wie sehr wir unsere Aufmerksamkeit bereit sind, darauf zu lenken. Und wir sind als biologische Wesen von unserem Gehirn so programmiert, dass wir uns auf das Negative schneller und stärker zuwenden. In der Psychologie sagen wir, die Salienz des Negativen ist größer, also die Strahlkraft. Das war vielleicht auch wichtig, weil uns das
ja
in der Vergangenheit...
Das sind ja alles tolle Worte. Salienz des Negativen?
Ja, also
schon,
ja, Salienz,
so mitschreiben, Frau
ja, genau.
Das Strahlen. Ne? So wir erinnern uns zum Beispiel an eine schlechte Bemerkung, wenn uns jemand in der Straßenbahn schwach von der Seite anredet, länger, als wenn uns jemand im Büro ein Kompliment macht. Und eigentlich dürften diese Dinge ja nebeneinander gleichwertig stehen, aber man neigt dazu, das Negative zu überzubewerten, sich länger daran zu erinnern. Und die Aufmerksamkeit umzulenken, das war das, was Sie gerade meinten, bedeutet, sich zum Beispiel am Ende des Tages an das Gute zu erinnern, an das, was man geschafft hat, was einem gelungen ist. Es geht nicht um eine rosarote Brille. Man soll nichts erfinden, was nicht wirklich stattgefunden hat, sondern man soll es sich nur freundlich in Erinnerung rufen. Mhm. Dann, letzter Satz, kommt es zu einer fairen Bilanzierung zwischen den negativ und positiv bewerteten Dingen. Und Studien zeigen, dass wir dann nicht nur tiefer schlafen, sondern Achtung, dass es nach 6 bis 8 Wochen zu einer Veränderung in Hirnaktivierungsmustern kommt. Das Negative, die Zentren für negative Emotionen werden elektrisch, also etwas geringer, und die Zentren für konstruktives, positives Denken werden stärker.
Also
wir können
hat
etwas
Art
dazu beitragen.
Ja, Trainings-Effekt.
Genau. Oh, da habe ich gleich einen Vorschlag. Es gibt auf YouTube gibt es Visual Utopias von einem, ich glaube, Hamburger Künstler Jan Kamenski. Und das ist das Schönste, was ich seit langem gesehen habe, weil das ist ein kleiner Film und Sie sehen eine Straße mit unendlich vielen Autos und Krach, und es ist wirklich grässlich. Also wie unsere Städte halt heute so sind. Das ist alles Stein und Auto und Schmutz und stinkt. Also das stinkt, das ist YouTube, das stellt man sich dann vor. Und dann auf einmal fangen die ganzen Masten und Schilder und was an zu wackeln und heben sich in den Himmel. Dann heben sich die Autos in den Himmel. Und nach fallen Bäume, Blumen, Sträucher runter, und das Ganze, was vorher ein scheußlicher Steinhaufen war, wird ein Garten mit Plätzen, in denen man sitzen kann, mit Bänken. Und das tut so gut, das zu sehen, weil man sagt, ach, so könnte eine Stadt auch sein.
Ich möchte gern vor den Nachrichten noch Frau Jund mit in die Runde hineinnehmen. Frau Jund, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Weil ich glaube, es geht Ihnen auch darum, eher auf die positiven Dinge auch zu schauen. Ne? Wenn ich Ihren Anruf, ich habe zumindest jetzt gerade einen Zettel reingereicht bekommen. Okay. Sie haben ja bei unserem Telefonteam angerufen, glaube ich. Was möchten Sie noch ansprechen? Wir haben 3 Minuten nur noch, aber Sie sollen auf jeden Fall zu Wort kommen. Bitte.
Okay, also ich habe jetzt die letzten 10 Minuten nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, wo jetzt aktuell der Fokus drauf liegt. Aber das Letzte, was ich gehört habe, eben, mich stört es zum Beispiel, dass in Nachrichten sehr fokussiert wird auf die Negativen und auf Dinge, wenn weit weg in der Welt bei einem, was weiß ich, Hauseinsturz, 3 Menschen umkommen, ist das tragisch, aber das muss ich hier nicht haben, die Sammlung der Dinge. Und ich vermisse die Berichterstattung über positive Projekte, über positive Dinge. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich denke, wir haben viel zu sehr geübt immer in letzter Zeit so die Selbstbeschau. Wie geht's mir damit? Was kann mir vielleicht noch fehlen? Als eher den Fokus drauf zu lenken, wie gut geht's mir? Was habe ich alles? Was kann ich alles tun, um irgendwas zu verbessern? Und eben auch diese Entscheidungsfähigkeit zu gucken, was kann ich verbessern und womit mache ich meinen Frieden? Was nehme ich einfach hin, weil es so ist, wie es ist? Also ich glaube, wir sind auch so ein bisschen verwöhnt worden, weil es uns so gut ging. Was könnte mir vielleicht noch fehlen? Womit könnte es mir vielleicht noch besser gehen?
Also eher dahin zu schauen, was ist gut? Manche sagen ja, Dankbarkeitsübungen können helfen, absolut, abends einfach mal absolut, sich deutlich zu machen, so wofür bin ich heute mit Blick auf diesen Tag dankbar. Herr Busch, möchten Sie kurz antworten, Frau Jund?
Ja, sehr schön, hat sie sehr schön beschrieben und wir können dieser Methode noch eine Sahnehaube aufsetzen, indem wir, ich greife das den Begriff Dankbarkeit auf, nicht nur für die Dinge dankbar sind, die einfach so sind, wie sie sind, ein gutes Essen, schönes Wetter, wo wir vielleicht gar nichts so beigetragen haben, sondern, und diesen Aspekt halte ich für extrem entscheidend, dankbar sind für das, was wir in der Welt erreichen. Durch das, dass wir die Fürsorge für Menschen übernehmen, anderen die Hand reichen, dass uns beruflich was gelingt in der Partnerschaft als Eltern, in der Rolle als Eltern für unsere Kinder, dass wir uns also unsere kleinen Erfolge erinnern. Dabei geht es nicht um Narzissmus, sondern es geht darum, ins Bett zu gehen mit dem Gefühl, ich kann etwas bewirken, ich kann nicht alle Probleme lösen und manches entzieht sich meinem Einfluss, völlig klar. Aber ich kann mehr bewirken, als ich glaube. Ich bin nicht abhängig davon, dass ein Pastor, ein Politiker, ein Unternehmer mir Sicherheit schafft und mir ein gutes Leben macht, sondern ich kann in kleinen Teilen was bewirken. Ich komme darauf nochmal zurück, wir haben das am Anfang eigentlich schon besprochen. Dieses Gefühl, das ist das Wichtigste, was Menschen brauchen, um Vertrauen in sich zu haben. Und daran darf man sich am Abend durchaus erinnern.
Nach den Nachrichten werden wir weiterreden. Der Glaube an eine gute Zukunft. Brauchen wir mehr Zuversicht? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich zitiere zum Schluss noch einen Hörer, der uns von der Mosel geschrieben hat, der gesagt hat, er würde auch, so fasse ich das jetzt mal zusammen, von der Regierung erwarten, dass sie eine entsprechende Zuversicht ausstrahlt. Ob diese Erwartung auch geteilt wird mit unseren beiden Gästen, das werden wir nach den Nachrichten klären. Dann melden wir uns nämlich zurück mit der Sendung Lebenszeit hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Letzte halbe Stunde der Sendung Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon und der Frage, brauchen wir mehr Zuversicht angesichts auch der vielen negativen Schlagzeilen, die es derzeit auch gibt. Und wir haben vor den Nachrichten da auch entsprechend auch drüber gesprochen. Mit folgenden Gästen, mit Dr. Gabriele von Arnim, Journalistin, Schriftstellerin, Autorin des Buches Liebe Enkel und die Kunst der Zuversicht und mit Professor Volker Busch, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik Regensburg. Er ist Autor des Buches Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Und noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Meinung sagen wollen, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau von Arnim, nun habe ich vor den Nachrichten eine Hörermail zitiert, dass auch die Regierung eigentlich mehr Zuversicht ausstrahlen sollte. Haben Sie die Erwartung? Zum Beispiel an die Bundesregierung?
Ja, ich musste fast lachen, als Sie das vorgelesen haben, weil ja Herr Scholz sich andauernd hinstellt und von Zuversicht redet. Aber das, was dort passiert, natürlich nicht gerade Zuversicht vermittelt. Und insofern habe ich ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass ich von da meine Zuversicht mir herbeizitieren kann und herbeiholen kann. Ich bin tatsächlich immer mehr, komme ich auf das, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ich komme immer mehr ins Kleine, ich komme immer mehr in meine eigene Umgebung, ich komme immer mehr in das, was ich selber tun kann und was ich gestalten kann. Es wäre natürlich wunderbar, wenn endlich diese Regierung sich mal so zusammenraufen könnte, dass man das Gefühl hat, da passiert jetzt was. Also das ist, was wir gesagt haben, wir reden ja von der Zukunft, wir reden ja davon, dass wir an eine Zukunft glauben wollen, an eine gute Zukunft, wenn möglich. Und das vermittelt diese Regierung uns nicht gerade. Also müssen wir es selber tun. Also müssen wir selber von unten eine Zuversicht herstellen, damit dann vielleicht irgendwann die Kreise sich etwas vergrößern und das dann auf die Gesellschaft auch eine Auswirkung haben könnte.
Ich möchte mich gerne nochmal diesem Begriff Zuversicht ein bisschen nähern in dieser letzten halben Stunde. Wir haben das schon im Wortsinne auch schon entsprechend geklärt, auch mit Blick zum Beispiel auf das Mittelhochdeutsche. Aber trotzdem nochmal diese Zuversicht als Haltung. Sie haben das, glaube ich, Frau von Arnim auch mal gesagt. Ist das eine Haltung, für die ich mich bewusst entscheiden muss und auch müssen, dürfen wir ja nicht mal sagen, haben Sie gesagt, entscheiden kann und vielleicht auch entscheiden sollte?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass es tatsächlich Menschen gibt, die vom Wesen her zuversichtlich sind.
Also es gibt schon eine Persönlichkeit, eine Zuversichtspersönlichkeit.
Ich glaube, dass es Menschen gibt, nennen wir sie optimistisch. Ja. Und Optimismus ist ja noch was ganz anderes als Zuversicht, weil Zuversicht ist ja kein weltausblendender Optimismus. Aber es gibt Menschen, die sozusagen auch vom Inneren her, die einfach sagen, okay, ich bin gescheitert, ich mache weiter. Und es gibt andere wie ich, die müssen die Zuversicht üben. Die müssen sagen, die Welt ist so schrecklich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zusammenzurre und dass ich nicht von der Angst gewürgt werde.
Aber Sie haben eben gesagt, ich morgens Schlagzeilen und dann ist dann, so habe ich das verstanden, erstmal auch die Sorge, die Angst auch im Vordergrund. Machen wir es mal ganz konkret. Wie üben Sie Zuversicht?
Naja, indem ich mir zum Beispiel ganz wunderbare Beispiele angucke,
was
es alles
haben.
Schon gibt in der Welt. Also okay. Ob es nur diese YouTube-Geschichte ist oder es gibt ein fantastisches Buch, das heißt Der Grund von Christiane Gräfe und Tanja Busse, die haben da erzählt, was Grund und Boden in unserem Land eigentlich tatsächlich bedeuten und wer sich alles streitet um diesen Boden, der von den Mooren bis zu den Versiegelungen in den Städten und so weiter und so fort. Das Buch liest man am Anfang und ist so deprimiert, dass man nicht weiterlesen will. Und dann kommen die Beispiele und es ist gespickt mit Projekten, wo unendlich viel, nicht unendlich, aber wo viele Menschen wirklich dabei sind, etwas zu entwickeln, um dieser entsetzlichen, also um diesem entsetzlichen Trend, den wir im Moment haben, und ich will jetzt gar nicht die FDP zitieren, die Autos zurückholen will in die Stadt, entgegenzuwirken.
Und
solche
Sachen
lese ich dann. Musste einmal kurz sein, weil ich es nicht so fassungslos mache. Aber solche Sachen mache ich dann. Also ich lese tatsächlich die positiven Entwicklungen
und versuche. Dem Negativen etwas entgegenzusetzen.
Das Gegengift lesen.
Herr Busch, ich gebe die Frage auch mal an Sie weiter. Gibt es eine Zuversichtspersönlichkeit, so habe ich das ja genannt? Ist es eine bewusste Entscheidung, eine Haltung, die ich einnehme, die ich immer wieder natürlich auch trainieren muss, üben muss, ins Handeln komme, darüber wieder natürlich auch Nahrung für meine Zuversicht bekomme, wenn etwas gut funktioniert?
Zuversicht ist keine Haltung. Zuversicht ist das Ergebnisprozess von Erfahrungen, die ich in der Welt mache. Und dazu kann man Menschen verhelfen. Das ist
natürlich. Es ist keine bewusste Entscheidung für Sie?
Nein, das ist keine bewusste Entscheidung. Ah, okay. Denn Zuversicht, denn Sie können sich keine Zuversicht einreden, wenn Sie sie nicht fühlen. Das ist diese Mindset-Theorie, die in dieserlei Hinsicht nicht hilfreich ist. Das im Gegenteil, das macht Menschen krank, wenn sie sich Positivität in welcher Form auch immer einreden sollen und fühlen sie gar nicht. Diese emotionale Inkongruenz macht einen wahnsinnig. Zuversicht darf man erleben, indem man Menschen, das ist meine Aufgabe als Therapeut, zu Erfolgen im Leben verhilft, in ihrer Partnerschaft, in ihrem Beruf, in ihrem Hobby. Und wenn man sie an die kleinen Erfahrungen, die sie alle im Leben machen, erinnert, dann erzeugt das Zuversicht für die Zukunft. Man sagt auch Rückspiegeltechnik dazu. Also ein kurzer Rückspiegel in die Vergangenheit, wie man Probleme gelöst hat, wie man an Herausforderungen gewachsen ist, was man gelernt hat, das in Erinnerung rufen. Das bringt uns den Mut, weiterzumachen. Es ist also ein Ergebnisprozess in der Auseinandersetzung mit sich und der Welt und keine Haltung, die mir sich einreden lässt auf einem Motivationsseminar.
Das Augenblick, ist Augenblick. Das heißt, wir reden ja hier nicht von einreden lassen, sondern wir reden davon, was wir selber versuchen, uns beizubringen oder selber versuchen, auch tatsächlich zu erleben. Für mich ist Zuversicht eindeutig eine Haltung. Es ist ein innerer Kompass, mit dem ich versuche, dann in die Welt zu gehen. Und insofern, ich weiß nicht, was Sie gegen das Wort Haltung haben, aber ich finde Haltung ein wunderbares Wort und Zuversicht gehört für mich eindeutig dazu. Das ist tatsächlich, sehe ich ganz anders als Sie. Also über Erfahrung könnten wir jetzt auch noch lange reden, weil Erfahrungen natürlich auch irgendwie teilweise ganz schön täuschend sind. Aber gut.
Ich habe nichts gegen Haltung. Haltung ist was Wertvolles und Wunderbares. In vielerlei Hinsicht brauchen wir natürlich eine gewisse Haltung, was bestimmte Wertekanons anbelangt. Aber Zuversicht ist tatsächlich ein Ergebnisprozess, der sich entwickeln muss, ganz sanft und behutsam. Und das ist etwas, was man mit sehr viel therapeutischem Feingeschick auch manchmal leisten muss, wenn es ein Mensch alleine nicht schafft.
Herr Busch, ich versuche.
Wir haben Arbeit, ein wunderbares Dissens hier, das gefällt mir.
Ja, zum ersten Mal, Gott sei Dank, auch meine Sendung hier. Nein, ich versuche es auch mal mit einem Widerspruch. Wenn Sie sagen, okay, es muss erfahrungsbasiert sein, damit ich es auch fühlen kann, kann es ja trotzdem aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe, im Rückblick, wie Sie eben gesagt haben, dann eine bewusste Entscheidung sein, zu sagen, ich entscheide mich dafür, aufgrund meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, zuversichtlicher auf diese Welt, auf mein Leben zu schauen und in die Welt auch hineinzugehen.
Ich entscheide mich, etwas zu tun. Ich kann mich nicht sozusagen, also nicht die Haltung ist das Ergebnis, sondern das, was ich tue. Der Mensch bemisst sich an dem, was er macht. Nicht darüber, was er lediglich denkt oder sagt.
Aber Sie haben ja vorhin selber gesagt, dadurch entsteht auch Zuversicht. Und aus der Zuversicht kommt dann wieder das neue Handeln. Insofern
ist es gegenseitig bedingen. Wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, etwas zu machen, hat das rückwirkend mit dem Feedback, was ich mir gebe, Auswirkungen auf das Gefühl von Zuversicht. Also ich will ein ganz einfaches Beispiel geben. Wenn ein Mensch übergewichtig ist und er wünscht sich, Körpergewicht zu verlieren durch mehr Sport, eine Diät, die er macht, dann ist entscheidend für seine Zuversicht in seine Bewegungsprogramm, in sein Diätprogramm, dass ich ihm Teilerfolge ermögliche, dass ich Diät mit ihm so plane, dass er kleine Erfolge erlebt, die ihm Mut machen, weiterzumachen, die ihm zeigen, ich bin auf dem richtigen Weg. Von mir aus sind das kleine Schritte und es dauert vielleicht auch unterm Strich länger als gedacht, aber ich muss Enttäuschungen vermeiden. Ein Mensch, der 4, 5 Diäten hinter sich hat, die nicht erfolgreich waren, ist nicht mehr zuversichtlich, hat das Vertrauen in sich verloren. Und das hat mit Haltung, an der man dann rumschraubt, wenig zu tun, sondern wir empfinden das und denken das, was wir können, darüber, was wir selber erlebt haben am eigenen Leib. Und deswegen sind positive Erfahrungen bei Kindern zum Beispiel so wichtig. Wenn junge Menschen erleben, dass sie die Welt nicht beeinflussen können, dann kann auch keine Zuversicht entstehen. Ja, verstehen Sie, worauf ich hinaus will?
An Haltung rumschrauben, das ist ja ganz schrecklich, was Sie da sagen.
Ja, das mag sein, dass
ich das keine Haltung ist. Insofern passt es.
Genau.
Ich bin ganz konsequent. Zuversichtlich, dass wir das einfach mal so nebeneinander stehen lassen.
Ich finde es großartig.
Können,
ja. Aber darf ich noch kurz etwas sagen, weil das, was Sie eben angesprochen, Herr Busch, fand ich auch sehr wichtig, weil ich auch immer wieder höre von Ärzten, dass zum Beispiel Menschen, die zuversichtlich sind, ich will jetzt nicht das Wort Haltung benutzen, die zuversichtlich sind, einen ganz anderen Zugang auch zur Heilung haben. Also Menschen, die hoffen, gesund zu werden, haben es viel schwerer als diejenigen, die zuversichtlich sind, gesund zu werden.
Und warum ist das so?
Das finde ich wahnsinnig interessant.
Es ist wahnsinnig interessant und wenn Sie mir diesen letzten Satz erlauben, ist nämlich eine Bestätigung für das, was ich sagte. Hoffen ist ein Herbeisehnen. Es hat was mit passivem Erwarten zu tun.
Genau.
Und genau deswegen hat es keinen Effekt. Und Zuversicht bindet mich aktiv in den Prozess ein. Es fokussiert mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und das bringt den Körper und den Gehirn in den Leistungszustand. Und genau deswegen trägt zur Heilung bei.
Das, was ich jetzt beeinflussen kann, ist Martina Hase mit in die Runde hineinzunehmen, die schon einen ganzen Moment wartet. Frau Hase, ich grüße Sie erstmal.
Ja.
Danke für Ihre Geduld. Erzählen Sie, was wollen Sie einbringen?
Ja, also einbringen möchte ich eigentlich, das ist alles interessant, Zuversicht überhaupt erst als Haltung oder Einstellung oder man muss es erst lernen. alles wunderbar.
Dünnes Eis bei Professor Busch jetzt hier von Haltung weiterzureden. Ja. Aber ich deute es nur mal an jetzt.
Nein, ich wollte nur, ich verfolge, dass er interessiert. Ich bin jetzt mal nicht füllig, körperfüllig oder aus anderen Gründen nicht zuversichtlich, sondern ich bin jetzt einfach nur armutsbetroffen. Armutsbetroffen als Kind. Ich habe gerade gehört, es ist über Kinder geredet worden. Also meine Zuversicht, die ich dann hätte, also ich jetzt nicht, sondern ich bin nicht selbst betroffen, aber ich bin Betroffene, weil ich Menschen kenne, die armutsbetroffen sind, die pflegen, die alleinerziehend sind, die geringverdienend sind, zwei Jobs haben und so weiter. Sie können sich vorstellen, worauf ich hinaus möchte. Wie kann ich da Zuversicht vermitteln in der Art und Weise, wie Sie gerade über Zuversicht diskutieren? Überhaupt mit dem Hintergedanken, dass jetzt sogar noch Bürgergeld runtergeschraubt werden muss, soll aus politischen Gründen, also bestimmte politische Ideen bestehen ja, oder immer noch über den Mindestlohn geschraubt wird wegen ein paar Cent. Wie kann ich da Zuversicht vermitteln bei jemandem, der sich jeden Tag verausgaben muss, um überhaupt über die Runden zu kommen?
Normalerweise würde ich sagen, wenn Sie beide jetzt hier im Studio wären, ich schaue mal fragend in die Runde. Kann ich jetzt nicht, weil Sie sind ja zugeschaltet. Wer möchte als erstes antworten? Frau van Arnim vielleicht.
Ich habe ja vorhin schon das aber angedeutet, als ich gesagt habe, es geht Menschen so schlecht, dass sie einfach gar keine Kraft mehr haben für die Zuversicht. Jo. Und ich glaube, da gibt es ganz viele, und die wir auch ganz leicht übersehen und immer sagen, immer es geht uns doch so gut und so weiter und so fort, was ja auch für sehr viele stimmt. Aber in Momenten wie denen, die Sie gerade beschreiben, also in Lebenssituationen, in denen man wirklich alle Kraft braucht, um von einem Tag zum nächsten zu kommen und zu gucken, ob am Ende des Monats noch genug Geld da ist, um den Kindern vielleicht noch ein Eis kaufen zu können. So dramatisch ist es ja wirklich oft. Da stelle ich es mir auch ganz schwierig vor. Da braucht man Hilfe von anderen. Da braucht man Hilfe von Nachbarn. Da braucht man Hilfe von der Umgebung. Dafür ist das, wenn ich immer sage, ich versuche Kraft zu finden, indem ich Zuversicht übe, indem ich Schönes mache. Das ist genau das, was ich meine, dass ich dann Kraft habe, die ich wieder abgeben kann. Und wir müssen mehr in wirklich, ich sage das Wort Verbundenheit schon zu oft, aber wir müssen mehr in die Verbundenheit kommen, um genau solchen Menschen helfen zu können. Und da muss die Zuversicht dann in uns sein, dass wir auch wirklich helfen können.
Herr Busch, die Erfahrung in solch einer Notlage von Hilfe, von Unterstützung kann Zuversicht auslösen, hervorrufen?
Absolut. Man würde sich jetzt in dem Fall der Anruferin genau anschauen, wo die fehlende sozusagen Zuversicht für die Zukunft begründet ist. Ganz genau, da müsste man genau hinschauen und würde schauen, wie man sozusagen ein Portfolio an Maßnahmen strickt, die ihr helfen. Und soziale Unterstützung ist immer ein wesentlicher Punkt. Denn wenn wir Probleme auf mehreren Schultern verteilen, dann verteilt sich eben auch die Last. Eine andere Möglichkeit könnte sein, auch das hilft vielen, das kann ich jetzt über unsere Zuhörerin leider nicht sagen, dafür müsste ich sie kennenlernen. Aber eine andere Möglichkeit ist, was vielen Menschen hilft, einen sehr konkreten Plan für die nächsten Monate oder Wochen, Monate und Jahre aufstellen, was man tun kann. Pläne und sozusagen Handlungsstrategien, die man gemeinsam entwickelt, bringen Klarheit und können in vielerlei Hinsicht das Leiden minimieren. Das sehe ich bei Menschen, die zum Beispiel eben schwere Erkrankungen haben. Wenn ich sie an der Hand nehme und mit einem guten Plan durch die Therapie führe, dann macht das nicht sofort alles ungeschehen, aber es hilft ihnen, das Leiden zu überwinden. Das könnte eine zweite Möglichkeit sein. Und so weiter. Zuversicht, es gibt kein Geheimrezept, mit dem man das erzeugt, ne? Sondern man muss sehr genau schauen, wo liegt denn der Hase im Pfeffer begraben und wo kann ich sozusagen genau diesen wunden Punkt aufgreifen und die Wunde zum Heilen bringen. Das ist, muss man sehr, sehr gefühlvoll machen und sehr individuell zugeschnitten auf den jeweiligen Menschen.
Ja, danke Frau Hase erstmal für Ihren Anruf und auch für diesen wichtigen Punkt. Einen anderen Aspekt, Herr Busch, den finde ich noch ganz spannend von einem Hörer, der geschrieben hat, manchmal habe ich den Eindruck, dass es in der Gesellschaft ein ungesundes Übermaß an Zuversicht gibt, da einige unserer Krisen eine breit gestreute Ignoranz als Ursache haben nach dem Motto, es wird schon immer gut gehen. Nun haben wir ja viel über zu viel Pessimismus und Negativen gesprochen. Sie sagen, es stimmt.
Ja, es stimmt. Ich würde nur den Begriff Zuversicht nicht hier wählen, weil er als solcher damit nicht gefüllt ist. Das ist eher eine Art von naivem Optimismus, was man neudeutsch auch toxischen Optimismus nennt. Der geht immer mit einer gewissen Bräsigkeit einher, nach dem Motto, wenn alles gut ist oder der liebe Gott mich beschützt, dann brauche ich auch nichts tun. Und das ist ganz spannend, weil wir genau das in Studien auch sehen. Zu viel Optimismus kann genauso passiv machen wie zu viel Pessimismus. Beide führen in ihrer Extremform zu einem Rückzugsverhalten und eben nicht dazu, dass man den Hintern hochkriegt, um es mal salopp zu sagen. Und genau hier ist es viel sinnvoller, wenn wir sozusagen in einer leichten Unsicherheit verbleiben. Denn diese Unsicherheit, die zugegeben kein schönes Gefühl ist, aber die Unsicherheit macht uns aktiv. Die Unsicherheit sorgt dafür, dass wir uns aus dieser Passivität befreien und etwas in Gang setzen. Deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, wenn wir die Dinge zu negativ oder zu positiv bewerten. Denn wie gesagt, beides macht uns wenig aktiv, sondern wir bewerten es weniger und bleiben etwas unsicher. Das führt uns, unser Gehirn, eigentlich in einen Leistungszustand. Und mit dieser Unsicherheit kann man arbeiten. Ich habe die größten therapeutischen Erfolge, wenn Menschen in Partnerschaften oder im beruflichen Kontext nicht ganz sicher sind, wie die Sache ausgeht. Natürlich ist das kein schönes Gefühl und es kostet mal eine schlaflose Nacht, keine Frage. Aber diese Unsicherheit, die bringt einen dazu, etwas vorwärts zu bringen. Also in der Psychologie spricht man von einer produktiven Unsicherheitsenergie.
Frau von Arnim.
Fast wieder ein Wort zum Mitschreiben.
Ich höre Sie mitschreiben jetzt.
Ja, so ungefähr. Was ich finde, was wir noch gar nicht besprochen haben und was für mich eigentlich unbedingt auch dazugehört, ist Sinn. Also macht die Zuversicht, die ich habe, Sinn? Macht die Zukunft, die ich vor mir habe, Sinn? Oder macht das, was ich selber tun kann, Sinn? Ich habe übrigens neulich, wir wissen ja alle, dass es in den sozialen Medien Influencer gibt, und neulich habe ich irgendwo das Wort Sinnfluencer gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, es könnte von Shai Hoffmann gewesen sein, aber ich bin nicht ganz sicher. Und ich weiß auch nicht, welcher Sinn da dann gepostet wird sozusagen. Aber dass wir über Sinn reden und wo das Leben Sinn macht, und da sind natürlich Sie, Herr Busch, viel mehr gefragt als ich, das finde ich doch noch eine ganz wichtige Frage. Denn es ist ja nicht das, was wir tun, immer so, dass wir sagen, es muss auch tatsächlich so kommen, wie ich es möchte. Aber ich sollte schon die Überzeugung haben, dass es Sinn macht, das, was ich tue, auch wenn ich nicht das erreiche, was ich erreichen möchte.
Wir können das gerne gleich aufgreifen. Ich möchte nur Herrn Bosse, der auch schon einen Moment wartet, mit gerne in die Runde auch mit hineinnehmen, der aus Wismar anruft. Herr Bosse, guten Morgen erstmal.
Hallo,
Ihnen
guten
auch.
Guten Morgen.
Können Sie mit dem Thema Sinn, Sinnhaftigkeit etwas anfangen im Zusammenhang mit Zuversicht?
Natürlich, sinnvolles Leben, das ist... Ich freue mich, dass ich lebe. Ich bin froh. Ich bin zum Beispiel, ich will nur sagen, mein Opa war 84 und ich bin jetzt schon 86 und fühle mich noch so, als ob ich vielleicht 10 Jahre jünger bin. Das heißt also, man muss sich kleine Aufgaben stellen und dankbar sein, wenn man es geschafft hat. Und,
genau.
Und das ist auch in
ganz
vieles.
Genau.
Sinnvoll ist es auch, sich vertrauensvoll den Menschen zuzuwenden. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation. Wenn ich in die Stadt gehe, brauche ich mindestens 20 Leute, die ich frage, hallo, wo ist das, wie geht es weiter, wo kann ich lang gehen? Weil seit anderthalb Jahren bin ich blind und vollblind, schwarzblind und an und für sich. Aber das ist, wo ich noch sehen konnte, dann musste ich nicht dauernd mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen. Und neulich habe ich mich gefreut, dann hilft mir ein Mann und sagt, ja, ich bin ja eigentlich Bettler, aber ich habe Zeit, ich kann Ihnen helfen. Dann sage ich, muss ich gleich mein Portemonnaie rausholen. Ich sage, wissen Sie, da an der Ecke, wo ich immer hingehe, bei uns am Markt, und wo ich, da habe ich früher immer ein alter Mann gestanden und hat gebettelt. So. Und dem habe ich immer was in die Hand drücken können. Aber wo ich nicht mehr sehen kann, da kann ich das nicht mehr machen. Und es macht Freude. Ich sage immer, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude.
Und ja, ist das und eine schöne Geschichte,
unglaublich,
unfassbar,
Bosse.
Ganz toll,
ja,
ganz schön.
Aber vor allen Dingen, man muss sich Aufgaben setzen und sich nicht, wie der Kollege da schon sagte, nicht zur Ruhe setzen, sondern man muss einen Plan haben, nicht was will ich, wie viel will ich, wie lange will ich noch leben, das nicht, aber was könnte man in der nächsten Zeit noch machen?
So ist
und
es.
Und dann ganz könnte genau. man, muss ich einen finden, sag mal, kannst du mitkommen, können wir 14 Tage Urlaub machen in Polen? Oder kannst du mit mir, ins Symphoniekonzert. Also ich muss mich immer auch an andere wenden und immer auch überlegen, wie kann ich anderen gleich mal ein bisschen helfen, wenn ich andere einlade zum Kaffee trinken in die Konditorei. Das dann deshalb, weil ich ja alleine da nicht hinkomme. So, das heißt, ich stelle mir kleine Aufgaben und die versuche ich zu erfüllen. Und wenn ich mich verlaufe, dann bin ich das erste Mal etwas Panik, aber das nächste Mal, dann weiß ich, Mann, du brauchst keine Panik haben, du kriegst das hin.
So und, ist es. Und aus die der
anderen,
Erfahrung.
Und die anderen genauso freuen sich, wenn sie helfen können. Das ist ja auch immer wieder so erstaunlich, dass man diese glücklichen Gesichter sieht von Menschen, die jemandem helfen können, über die Straße
Herr
zu
Bosse,
gehen.
Wir haben uns hier mit vielen Fachbegriffen versucht, dem Thema Zuversicht zuzuwenden. Sie sind für mich die gelebte Zuversicht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ja. Herzliche Grüße nach Wismar.
Dankeschön.
Toll.
Ich möchte noch ein Stichwort aufgreifen. Wir haben jetzt über das Alter gesprochen, 86 Jahre alt und diese Zuversicht in sich. Es hat auch noch, vielleicht Herr Busch, Aufforderung von Arnim, noch eine Mutter uns geschrieben. 2 Töchter, 4 und 7 Jahre alt. Und da geht es um die Frage, wie kann man Kindern bereits Zuversicht vermitteln? Kann man es vermitteln? Ist es lernbar für Kinder?
Ja, kann man. Aber genau durch das Gegenteil, was vielerorts beobachtet wird. Es ist gerade eine sehr, sehr große Studie veröffentlicht worden, die gezeigt hat, dass Kinder, die von ihren Eltern überbehütet werden, im Extremfall würde man von Helikoptereltern sprechen, dass die im späteren Leben unter mehr sozialen Ängsten leiden und weniger Vertrauen in sich haben. Und das ist genau die Bestätigung dafür. Die Zuversicht entwickelt sich deswegen nicht, weil Lernerfahrungen fehlen, die mit Bewältigungsfertigkeiten zu tun haben. Wenn ich als Kind die Fähigkeit entwickle, mir selber in Problemen zu helfen, vielleicht von selber nach Hause zu finden nach der Schule, weil der Bus nicht erreicht wurde, dann sind das kleine Lernerfahrungen, die das Selbstvertrauen in mich erhöhen. Und das geht nicht über Dinge, die ich mir anlese oder höre irgendwo, sondern die ich in der Welt erlebe. Wir können also unseren Kindern, die natürlich unseren Schutz brauchen, das ist ja völlig klar, aber kleine kalkulierte Risiken Schritt für Schritt, altersentsprechend, vorsichtig natürlich, erleben lassen. Das ist die beste Versicherung in das Vertrauen in sich selbst.
Und das müsste man vielen Eltern wirklich beibringen. Also wenn ich lese, dass in Amerika teilweise die Eltern sich Drohnen kaufen und diese Drohnen ihre Kinder begleiten lassen auf dem Schulweg, das ist ja wirklich katastrophal. Das ist wirklich die totale Kontrolle. Und das Kind übernimmt überhaupt keine Verantwortung für sich selbst und hat auch nie die Freude, wie Sie es gerade beschrieben haben, etwas selbst geschafft zu haben.
Frau von Arnim, Sie haben, ich glaube, zu Beginn der Sendung gesagt, es ist ein tägliches Üben, ein tägliches Trainieren, dass man mit dieser Zuversicht, dass man diese Zuversicht auch für sich auch gewinnen kann. Ich habe vor der Sendung, und ich gestehe es ganz offen ein, ich habe gedacht, bekomme ich das heute hier hin? Kein einfaches Thema. Wie lassen
wir
sich die
Ihnen
Gäste aufeinander ein? Wie bekommen wir das Thema gut auch rund, sodass es am Ende passt? Und es war eine Trainingseinheit in Sachen Zuversicht. Sie beide waren toll viele, viele Hörerinnen und Hörer, die sich gemeldet haben, haben wunderbare Ideen auch eingebracht zum Thema Zuversicht. Insofern, danke ich Ihnen herzlich, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich die Zeit Dankeschön. Genommen haben. Frau von Arnim, ganz
Ihnen,
kurz, wir haben noch 10 Sekunden.
Ich wollte auch nur sagen, auch Ihnen großen Dank und auch Dank an Herrn Busch. Das war sehr schön, mit Ihnen zu reden.
Gebe ich gern zurück. War mir auch eine wirklich richtig große Freude. Danke.
Dann ist es jetzt komplett rund. Das war die Sendung Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.